Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im 45. Game Talk. Schön, hast du eingeschaltet. Heute werden wir mal wieder zurückblicken auf ein etwas älteres Spiel, ein absoluter Klassiker, ein Meisterwerk für das Nintendo 64, Banjo-Kazooie. Eingeladen habe ich mir für diesen Game Talk zwei bekannte Stimmen. Ich darf vorstellen zum einen den Andy. Hi Andy.
Hallo.
Und den Marcel. Hallo.
Hallo Joey.
Bevor ich es vergesse, sage ich gleich noch die Shownotes zu dieser Episode. Du findest sie im Web unter gametalk.fm/banjo-kazooie oder wenn denn deine App schlau genug ist, solltest du sie schon direkt bei dir in der Beschreibung finden. So viel zur Einleitung. Wir werden jetzt loslegen mit ein paar Release-Facts. Banjo hatte seinen ersten Auftritt gar nicht in Banjo-Kazooie. Er war in Europa im November 97 schon zu sehen, und zwar in Diddy Kong Racing, ohne Kazooie noch seinerzeit. Eigentlich hätte Banjo-Kazooie vor Diddy Kong Racing erscheinen sollen, hat dann aber nicht geklappt, wurde verschoben, entsprechend kam Diddy Kong Racing zuvor. Entsprechend wusste man da auch noch gar nicht, wer denn dieser Bär ist. Später hat man es dann gemerkt, nämlich auch wieder in Europa am 17. Juli 98. Da hatte Banjo dann seinen ersten Auftritt in Banjo-Kazooie. Noch kleiner Trivia-Fact hier am Rande. 1,13 Millionen verkaufte Exemplare in Europa. Damit ist Banjo-Kazooie das am sechstmeisten verkaufte Spiel für den N64 in Europa. Eigentlich schon eine eindrückliche Zahl, muss ich sagen.
Ja, für eine Konsole, die ja eigentlich sogar als gescheitert gilt, auch wenn viele das sich nicht vorstellen können.
Ja, inhaltlich sicher viele, viele tolle Titel, aber Verkaufszahlen sollen ja ein bisschen knapp gewesen sein, plus teuer wegen Modulen und so. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Game Talk. Stattdessen gucken wir doch noch schnell auf die Entwicklungsgeschichte, denn Banjo-Kazooie wurde entwickelt von Rare. Die jungen Zuhörer, Zuhörerinnen werden das Studio heute vielleicht nicht mehr so kennen. Die etwas Älteren, die kennen das sehr gut. Rare hat früher den Nintendo 64 regiert. Die haben da Spiele rausgehauen, einen Top-Hit nach dem anderen. Banjo-Kazooie ist nur eines davon. Da war auch, och, so viele, wo fange ich an?
GoldenEye.
Diddy Kong Racing.
Conker's Bad Fur Day.
Perfect Dark.
Donkey Kong fand ich auch noch gut.
Ich auch. Und es gibt dann noch solche, die Leute auch vergessen, wie irgendwie Blast Core oder Jet Force Gemini oder Gemini, wie spricht man das aus?
Auf jeden Fall, die hatten ein paar echt, echt gute Spiele raus. Zuvor auch schon, damals aber noch für das SNES, Donkey Kong Country 2. Und das soll auch der Startschuss gewesen sein, so indirekt zumindest für Banjo-Kazooie. Die haben nämlich danach mit Project Dream für das SNES ein Piraten-Adventure kreieren wollen. Das wurde dann aber immer mal verändert, über den Haufen geworfen, neu konzeptioniert und so weiter. Am Ende kam dann ein Jump'n'Run mit Banjo raus. Und wie wir heute wissen, das wurde dann Banjo-Kazooie für den N64. Jetzt wollen wir noch ganz kurz, auch wenn die Story eher knapp ist, einfach mal schnell erzählt haben, worum bitteschön geht's denn in Banjo-Kazooie?
Die Story ist eigentlich relativ simpel. Die böse Hexe Grunthilda befragt ihren Zauberkessel, wer denn die Schönste im Land sei, also nicht ihren Spiegel, sondern ihren Zauberkessel. Und der Zauberkessel sagt dann halt, ja, die Schönste im Land ist halt Banjos Schwester Tutti. Daraufhin fühlt sich Grunthilda etwas auf den Schlips getreten und beschließt, Tutti zu entführen und ihr die Schönheit zu rauben. nachdem halt sie Tutti entführt hat, während Banjo halt im Bett geschlafen hat und Banjo dann aufwacht und sieht, oh, Tutti ist weg, folgt er ihr dann in ihr Reich, um halt Tutti zu befreien. Das ist so ganz, ganz knapp die Story.
Ja, wobei so knapp gar nicht. Ich meine, viel mehr kommt da eigentlich auch nicht mehr, aber sind wir ehrlich, es reicht absolut. Also viel mehr hätte ich da seinerzeit gar nicht gebraucht.
Genau, es ist eigentlich eine klassische Jump'n'Run-Story. Also die Storys bei Mario sind ja auch nicht sonderlich komplexer.
Viel spannender hingegen, und da können wir ein bisschen länger drüber reden, ist das Gameplay. Das ist ja eigentlich dasjenige Element, welches Banjo-Kazooie am Ende doch auszeichnet.
Banjo-Kazooie ist ein 3D-Jump'n'Run. Das ist ein Genre, das erst so richtig groß wurde auf dem N64 durch ursprünglich Super Mario 64. Und Banjo-Kazooie kann man, wenn man etwas gemeint sein will, als Klon von Mario 64 bezeichnen. Man kann es auch als die Perfektionierung davon betrachten, so wie es Diddy Kong Racing für Mario Kart 64 war. Ja, man springt in die großen Welten herum und sammelt Gegenstände ein. Bossfights gehören weniger zum Gameplay dieses frühen 3D-Jump'n'Runs. Das sollte sich dann bei späteren Rare-Jump'n'Runs ändern. Aber dieses frühe, das ist wirklich ziemlich durchgehend nur Platforming. Und auch das Sammeln ist hier noch nicht extrem ausgeprägt wie im Vergleich zu späteren. Es hat, wenn man es genau nimmt, nicht wahnsinnig viele permanente Sammelobjekte. Also Sachen, die man sammeln muss, die bei einem bleiben und die man braucht für einen 100% Spielstand. Es gibt eigentlich Puzzleteile, es gibt Noten und silberne Schädel. Was gibt's noch?
Zählen wir da diese kleinen Chickies? Wie heißen die das? Diese kleinen farbigen Drachen, die man braucht für ein Puzzle?
Eben, die würde ich schon bereits nicht mehr zählen, weil die sind ja nur eine Aufgabe innerhalb der Levels, um ein weiteres Puzzleteil zu bekommen.
Okay, ja, stimmt.
Die sind einfach wieder da, wenn man aus dem Level rausgeht. Also, wenn man wirklich zählt, wie viele permanente Sammelobjekte man hat, ist es gar nicht so viel. Das ganze Genre hat so retrospektiv diesen Ruf bekommen, also diesen Titel Collector's Son. Leicht despektierlich gemeint.
Ich begrüße das ja eigentlich. Ich sammle nicht so gern irgendwie 99 von dem und 100 von dem und 1000 von dem in einem Spiel. Ich mag das ja nicht.
Also es geht darum, fast etwas vergessen, dass Banjo noch gar nicht so extrem typisch war für das Genre, das es ist.
Alles, was man halt sammelt, hat halt einen konkreten Zweck. Also die Noten braucht man, um Türen zu öffnen. Die Puzzleteile braucht man, um neue Welten zu öffnen. Also man sammelt nichts jetzt wirklich so komplett sinnlos, wie man es teilweise in anderen Spielen hat. Also alles hat einen Zweck und auch die Sachen, die man sammeln kann, sind halt sehr, 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 sehr übersichtlich. Also die Sachen, die man sammelt, kann man fast an einer Hand abzählen. Und da sind dann auch so Sachen wie Eier zum Schießen und Federn zum Fliegen schon mit drin. Das ist alles sehr, sehr reduziert.
Du hast schon angesprochen, ich denke, das darf man schnell erläutern. Die Noten und die Puzzle, die vollführen eigentlich eine ähnliche Aufgabe. Mit den Noten kann man in der, ich sag dem mal, Oberwelt, so in Grunties, was ist das, ein Turm, Höhle, Bauwerk irgendwie, mit den Noten kann man da Türen aufmachen und mit offenen Türen kommt man zu neuen Leveln. Und die Level, die sind so ein Bild, bestehend aus einem Puzzle. Und jetzt offensichtlich kommen da die Puzzleteile rein, hat man das Bild fertig gepuzzelt, geht eine Tür auf und man kann ins Level. So funktioniert das.
In jedem Level gibt es 100 Noten und 10 Puzzleteile zu sammeln. Was das Wichtige dabei ist, während man halt Dinge wie die Puzzleteile auch in mehreren Runs in einem Level sammeln kann, die Noten fängt man immer wieder bei Null an zu sammeln, wenn man den Level betritt, was es in manchen Leveln durchaus tricky machen kann, alle 100 Noten zu bekommen. Und dann gibt's auch noch ein Puzzleteil, was in jeder Welt gleich ist. In jeder Welt sind 5, du hast sie vorhin so liebevoll Drachen genannt, Jinjos versteckt. Das sind halt so 5, ja, Drachen-Vögel. So genau erkennen kann man es nicht. Die sind in der Welt versteckt. Und wenn man alle fünf gesammelt hat, das ist ein blauer, ein grüner, ein gelber, ein oranger und ein pinker, dann kriegt man halt ein Puzzleteil.
Und die Puzzleteile auf der Oberwelt oder Grundhildas Reich, die werden alle freigeschaltet, indem man einen versteckten Schalter drückt in den Levels.
Genau, und die sind teilweise auch gar nicht so leicht zu erreichen. Also in manchen Leveln sind sie relativ offensichtlich, wo sie sind. In manchen Leveln ist es relativ tricky, die zu finden.
Aber es sind die Noten, die bei vielen der Grund sind, warum sie das Spiel als relativ anspruchsvoll in Erinnerung haben. Dass man die alle an einem Stück sammeln muss, ohne zu sterben. Und das besonders bei späteren Levels eine Herausforderung sein kann.
Was Banjo-Kazooie dann auch noch vom erwähnten Mario 64 unterscheidet, ist, dass man Moves hat. Ja, das ist noch nicht der Unterschied, aber man bekommt neue Moves, während man durchs Spiel schreitet. Also das wird dann irgendwann fliegen und schießen und irgendwelche erweiterten Sprünge und kurze Unverwundbarkeit, wie kurz angetönt, teilweise geknüpft an Verbrauchsgegenstände. Und das gibt dem Ganzen dann noch so einen Progress. Ne? So, ich hätte jetzt fast Rollenspielelement gesagt, aber das geht natürlich viel zu weit. Aber es gibt so eine Erweiterung. Und immer mal wieder so Spannung. Ne? Es gibt ein neues Gameplay-Element.
Aber an sich ist das Gameplay überhaupt kein Genre-Mix. Irgendwie, es hat nicht irgendwie, wie sagen wir, Donkey Kong 64 hat so viele Minispiele und so drin, was man es fast mal nicht mehr ganz als reines Jump'n'Run betrachten kann. Oder auch das Sequel. Aber das hier, das ist eigentlich wirklich nur größtenteils Sprung-Challenges.
Genau, es gibt zwei, drei Ausnahmen im Laufe des Spiels, aber das war's dann auch. Also es ist wirklich kaum Minigames, wirklich klassisches Spring dahin, spring dahin, spring dahin, lauf in der und der Zeit da und dahin oder sammel das und das und das.
Man muss auch nicht viele Gegner besiegen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Die kann man sehr oft umgehen.
Ja, das ist so. Und sie kommen auch nicht zurück wie in anderen Rare-Spielen. Also sie sind tot, sie bleiben tot. Aber das heißt auch, die Honigwaben, um die Energie auszufüllen, sind limitiert in jedem Level. Man kann nicht unendlich Schaden nehmen.
Dafür aber das Gute ist, wenn man die Gegner einmal besiegt hat und die Honigwaben nicht direkt aufsammelt, sie despawnen nicht.
Ja, stimmt. Das ist auch so ein Detail.
Damit würde ich mal meinen haben, war so den nackten Gameplay-Teil sehr knapp und gut zusammengefasst. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, ja gut, was bitteschön macht denn dieses Banjo-Kazooie so besonders?
Also zum einen würde ich sagen, ist es mal der Grafikstil und der so eine extreme Liebe zum Detail hat. Also im Prinzip alles, mit dem man in der Welt aktiv interagieren kann, hat irgendwie große Glubschaugen.
Und einen Namen und kann sprechen.
Genau, wobei halt das Sprechen da halt immer irgendwie irgendwelche Töne sind, also keine echte Sprache.
Jeder hat so eine individuellen Laute, die dann gesprochen werden.
Mhm. Also gesprochen ist so ein Sample, das sich immer wiederholt.
Ja.
Klingt jetzt aber viel negativer, als ich das in Erinnerung hatte. Ich fand das irgendwie sympathisch.
Ja, ich auch.
Das ist super knuffig. Es wirkt halt alles, ja, an vielen Stellen niedlich. Es macht halt wirklich Spaß, das halt weiterzuspielen.
Es hat so eine besondere Präsentation, eine Atmosphäre, die es fast sonst nirgends gibt, dass es einerseits diese, du hast es erwähnt, unglaubliche Knuffigkeit hat, irgendwie, dass jedes Item Augen hat und sich, wenn man es das erste Mal einsammelt, sogar sagt, oh, ich bin eine leckere Honigwabe und fülle deine Energie wieder auf. Aber gleichzeitig hat es einen Humor, der so leicht sarkastisch ist und es durchbricht die vierte Wand die ganze Zeit. Also eigentlich hat das Spiel nicht wirklich eine vierte Wand. Also alle wissen die ganze Zeit, dass sie in einem Spiel sind. Es ist so eine einzigartige Mischung aus sarkastischem Humor und Knuffigkeit.
Was halt auch noch also so ein bisschen hervorzuheben ist, dass Grundhilda, der Antagonist des Spiels, einen ganz besonderen Tick hat, weil sie spricht immer nur in Reimen. Alles, was sie sagt, reimt sich.
Ja.
Und das ist halt auch was, und das ist in allen Übersetzungen so, was halt auch was Besonderes ist, weil häufig hat man sowas ja dann nur im englischen Original und in der deutschen Übersetzung geht es dann meistens flöten, weil man dann halt versucht, wortwörtlich das Ganze zu übersetzen und dann reimt es im Deutschen natürlich nicht. Aber da hat man wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail auch in der Lokalisierung gezeigt, dass man da das halt auch, diese Reime halt weiterführt.
Fand ich sehr gelungen. Ist auch gar nicht so einfach, das zu schreiben. Ich meine, es soll dann noch witzig sein, es soll sich reimen und es muss Sinn ergeben. Gelingt aber sehr gut.
Und der Text darf nicht zu lang sein, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das fand ich sehr, sehr toll. Auch der Wortwitz jetzt nicht nur bei ihr, sondern auch grundsätzlich, auch noch bei anderen Charakteren. Es spricht so halt nicht nur die Kinder an, sondern dann auch ein älteres Publikum, weil es zum einen herausfordernd sein kann, also auf der Gameplay-Ebene, aber dann auch auf der Humorebene. Das habe ich, glaube ich, früher gar nicht so richtig gemerkt, als ich noch klein war und es gespielt habe.
Das Spiel hat für alle Altersstufen so ein bisschen, wenn man halt als Kind so, ach ja, schön, ich habe das Level, nicht so den eigentlichen Spielspaß hat. Wenn man dann halt älter ist und dann halt mal genauer darauf achtet, was halt die ganzen Charaktere halt sagen und wie fies die teilweise auch zueinander sind in der Sprache. Das ist halt so ein ganz eigener Level nochmal.
Ja.
Was man erst halt ein bisschen versteht, wenn man ein bisschen älter ist.
Der Hauptcharakter Kasui ist ja besonders fies zu Charakteren. Geraten irgendwie Banjo und Kasui nur irgendwie in einen Streit, weil Kasui jemanden beleidigt hat.
Genau, und auch wenn Banjo einfach in der Spielwelt rumstehen lässt und nichts macht, kommt Kasui irgendwann aus dem Rucksack raus und pickt ihm auf den Kopf rum und all solche liebevollen kleinen Details. Aber bevor wir uns jetzt in den kleinen Details verlieren, sollten wir vielleicht mal ein wenig weiterschwenken zu den Leveln, die besonders sind. Weil es gibt halt manche Level, die spielt man halt durch. Und es gibt halt manche, die stehen halt so ein bisschen heraus, weil sie halt entweder teilweise besonders schwer sind oder halt wirklich extrem gut gestaltet sind.
Die können teilweise sehr hübsch sein. Wie viele gibt's eigentlich total?
Total gibt es, wenn man die Oberwelt nicht mitrechnet, 9 Level.
Das sind einfach alle sehr große Levels. Qualität statt Quantität.
Die Level sind, wenn man es mal mit Mario 64 vergleichen will, um ein Vielfaches größer an manchen Stellen.
Aber dann trotzdem sehr hübsch und dekoriert und so weiter. Um jetzt mal eines rauszugreifen, ich mochte ja sehr dieses Winterlevel, das so eine Weihnachtsthematik hatte. Ganz komischen Namen, der mir natürlich jetzt nicht mehr in den Sinn kommt, war das
Free Sissy Peak.
Ah, voilà. Ja, die hatten ja auch immer noch irgendwie so lustige Namen. Also nicht nur die Level, eigentlich alles im Spiel hatte irgendwie einen lustigen Namen. Welche habt denn ihr noch so besonders gemocht?
Free Sissy Peak ist definitiv eins der Highlights. Dann Click Clock Wood ist auch besonders, weil es einfach ein so irrsinnig großer Level ist. Also Click Clock Wood ist ein Baum in einem Wald in 4 Jahreszeiten, die man chronologisch durchspielt. Also man startet im Frühling, dann Sommer, Herbst und Winter und spielt die halt chronologisch durch und Sachen, die man halt im Frühling macht, haben dann Auswirkungen auf den Sommer und so weiter. Und dieses Level ist einfach irrsinnig groß dadurch. An manchen Stellen, wenn man halt so auf dem Weg ist, okay, ich will alles, ich will alle Puzzleteile, alle Noten haben, gibt's halt auch manche, die sind richtig bockschwer dann.
Im Click-Clock-Wood, wo man da zum Beispiel diesen jungen Vogel füttern muss, der zuerst aus dem Ei schlüpft, und da muss man ihn immer mit Würmern füttern, und wenn man diese Würmer einsammelt, dann sagen die, oh, ich schätze, ich bin sehr lecker für junge Vögel, irgendwas in der Art.
Genau.
Und am Ende kann der rausfliegen und man bekommt ein Puzzleteil.
Genau.
So typisch Banjo.
Und ich glaube, das Puzzleteil, scheißt er das nicht sogar aus?
Ich glaub's.
Damit wäre der Clean Tag für diese Episode auch schon wieder flöten gegangen, aber hey, warum nicht? Hier darf man ja noch sagen, was man will. Vielleicht noch kurz, was ich noch relevant finde, man muss nicht immer alle Noten gesammelt haben, um in der Oberwelt weiterzukommen. Und ich glaube auch nicht immer alle Puzzle. Man muss einfach genug viele haben, damit die nächste Welt aufgeht. Aber man muss nicht zwingend alles geschafft haben.
Ja, aber man kann nicht wahnsinnig viel auslassen, wenn man den Endkampf erreichen will.
Wenn ich mich recht entsinne, kann man 6 Puzzleteile liegen lassen. Das ist jetzt aber gerade ohne Gewehr und ich glaube, 80 Noten, irgendwas bei dem Dreh rum, kann man liegen lassen, dass man zum Endkampf kommt. Wenn man den Endkampf aber leichter abschließen möchte, braucht man bis auf 10 Noten und 2 Puzzleteile alles.
Also eigentlich die Schwierigkeit, die steigt dem schon gut an. Irgendwann da wird es schon immer fordernder.
Und der Höhepunkt ist halt definitiv der Endkampf. Also da kann man sich richtig, richtig die Zähne ausbeißen. Aber vor den Endkampf hat halt Rare noch was anderes gestellt, was vielen so den letzten Nerv raubt, gefühlt, wenn man irgendwie durch Diskussionen scrollt zu Banjo-Kazooie. Ich habe es aber geliebt und das war Furnace Fun. Das ist so halb Gameshow, halb Brettspiel. Und das ist das, in Anführungsstrichen, Level, bevor man halt zum Endkampf kommt. Das ist ein riesiges Spielbrett mit unterschiedlichen Feldern und man muss sich über dieses Spielfeld zu Grundhilda hinspielen, dass man halt dann Tutti befreien kann. Und da muss man halt man muss Wissensfragen beantworten, also wo halt einfach gefragt wird, ja, wie heißt irgendwie der große Metallfisch, der irgendwie Zahnschmerzen hat, dann muss man halt sagen, ja, das war Clanker. Oder welcher Charakter gibt diesen Sound von sich? Und dann hört man nur dieses Gequieke, was er halt macht, wenn die Dialoge kommen.
Oder man hat Screenshots aus irgendeinem Level und muss dann erraten, ja, welche Situation wird hier gezeigt oder welches Level wird hier gezeigt.
Und die sind ultra weit rangezoomt.
Oder man muss gewisse Minispiele nochmal machen.
Oh ja, die Minispiele.
Aber
die
in einer schwereren Version zum Teil.
Und der absolute Horror, gerade wenn man das Spiel mehrfach durchspielt, sind die Grundhilda-Felder. Weil da stellt Grundhilda Fragen zu sich. Und das Problem ist dabei, die Antworten ändern sich von Gamefile zu Gamefile, weil die werden am Anfang einmal zufällig generiert. Wenn man das Spiel halt mehrfach durchspielt, dann weiß man so, ja klar, natürlich schläft sie auf dem Nagelbett. In dem Gamefile ist dann aber die Story, ja, sie schläft gerne in einem Sarg.
Man kann es rausfinden, wenn man rumläuft in Grundhildas Reich und ihre nette Schwester, die gute Fee, fragt, weil die weiß das alles.
Die gute Brentilda, wie sie heißt.
Und jedenfalls ist das ein völlig unerwarteter Gameplay-Wechsel kurz vor Ende des Spiels, den ich aber sehr lustig finde. Ich bewerte das Spiel nicht nach Speedrun-Tauglichkeit.
Gameplay-Wechsel sagt es ja recht gut. Man muss ausgerechnet im quasi letzten Abschnitt vor dem Ende was machen, das kein Jump'n'Run mehr ist. Also da auf dem Brettspielfeld muss man keine Jump'n'Run-Einlagen machen. Vielleicht so ein bisschen in einem Minispiel wiederholt sich sowas aus dem Gameplay. Aber der Rest, der bricht eigentlich mit dem, was man von zuvor schon kannte. Und das fand ich nochmal eine sehr coole Abwechslung.
Ja, und dann gibt es noch so eine kleine Tradition in Rare Games, dass wenn man das geschafft hat, gibt es die sogenannten Fake Credits. Man sieht Credits, wo man irgendwelche Sachen dann zu sehen bekommt, aber dann merkt man, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist. Und dann Tutti sagt dann, hey, was macht ihr hier? Ihr müsst zurückgehen und die Hexe besiegen.
Um das noch schnell klarzustellen, man hat das Brettspiel dann irgendwann geschafft. Was passiert dann? Man gewinnt einen Preis. Der Preis ist die eigene Schwester, die wir ja ursprünglich mal retten wollten. Die haben wir jetzt also befreit. Die Hexe, die haut ab aufs Dach. Dann kommen die von dir, Andy, erwähnten Fake Credits. Und wenn die durch sind, können wir hoch aufs Dach. Und da folgt dann der Endkampf.
Der super gemacht ist.
Man kann noch nicht direkt aufs Dach, weil man denkt erstmal so, ja, ich habe jetzt die Noten, die ich brauche. Marschiert dann durch Furnace Fun durch und sieht dann so, oh, hier kommt nochmal ein gigantisches Puzzle. Muss dann halt erstmal noch einen großen Berg an Puzzleteilen holen, bevor man dann halt wirklich zum Endkampf kommt.
Aber der Endkampf ist dann wirklich wieder voll im Gameplay des Spiels gehalten und wirklich so ein klassischer Boss, der alles nochmal abfragt, was man gelernt hat. Jedes Gameplay-Element muss dort zum Einsatz kommen. Und während man dort diesen schwierigen Kampf macht, beleidigt einem Grundhilda mit Reimen. Und man hat einen epischen Soundtrack, der quasi ein Medley darstellt von der Musik des Spiels.
Was halt auch noch recht schön ist, zu sehen, dass in den letzten beiden Phasen des Endkampfs kommen halt einem die Jinjos zu Hilfe, um halt Grundhilda zu besiegen. Das ist auch nochmal recht nett.
quasi, man hat sie die ganze Zeit gerettet in den Levels und dann erfährt man ja, dass die sind tatsächlich nützlicher, als einem jedes Mal nur ein Puzzleteil zu geben.
Wenn man das erste Mal diesen Bosskampf macht, denkt man so, um Gottes Willen, die spinnen doch. Das ist, weil er ist halt wirklich, auch wenn man ihn halt öfters spielt, ich meine, ich habe das Spiel bestimmt inzwischen schon 20 Mal durchgespielt.
Oh wow.
Er ist halt immer wieder herausfordernd, auch wenn man halt das Spiel zum x-ten Mal spielt. In diesem Raum, wo es dann halt zum Endkampf hochgeht, gibt es nochmal 4 Notentüren mit halt den 800er-Werten. Hinter diesen Notentüren kann man sich dann halt seine Eier und seine Federn halt wieder auffüllen. Und hinter einer auch, nämlich hinter der höchsten mit, ich glaube, 890 Noten, ist dann nochmal ein weiteres Puzzle versteckt, wo man dann halt seine Lebensenergie verdoppeln kann. Das macht den Kampf dann doch erheblich leichter, wenn man auf einmal doppelt so viel Leben hat.
Ja, das Spiel macht es einem einfacher, wenn man wirklich sammelt.
Genau.
Also es gibt als nächstes noch zu bemerken, dass im Vergleich zu, sagen wir, Donkey Kong 64 ist der Gruntilda-Kampf sehr viel mehr im Standard-Gameplay gehalten des Spiels. Während es eben bei Donkey Kong, ja, habe ich schon das Gefühl, es ist ein viel abrupterer Wechsel. Er ist auch gut gemacht, aber es ist, fühlt sich trotzdem wie ein völlig anderes Gameplay an.
Ich denke, damit haben wir gameplaymäßig sehr knapp, aber doch sehr konzise alles erwähnt, was man hier erwähnt haben sollte. Was wir noch nicht erwähnt haben, was mir persönlich aber sehr wichtig ist und ich behaupte, ich bin da nicht alleine, ist die Musik. Banjo-Kazooie hatte sehr, sehr coole und sehr stimmige Musik, die auch wirklich gut gepasst hat, die nicht nervig wurde, wenn sie sich wiederholt hat, die auch teilweise angepasst wurde. Also Grant Kirkhope mit anderen zusammen hat da echt einen guten Job gemacht. Ich denke, ihr würdet mir da zustimmen.
Definitiv.
Absolut.
Gerade auch innerhalb der Level, also jeder Level hat so seinen Hauptsoundtrack. Und dann, wenn man in irgendwelche Räume reingeht, hat man ja immer abgewandelte Varianten davon. Und das ist richtig, richtig genial. Und auch sehr abwechslungsreiche Musik. Und sie ist halt immer sehr, sehr stimmig auch zum Level. Wenn man mal den Vergleich zu Mario 64 zieht, wo man teilweise halt so, ja, okay, gerade in den Anfangsleveln, so, was hat jetzt eigentlich der Soundtrack gerade mit dem Level zu tun?
Bei Mario wurden viele Soundtracks mehrfach verwendet.
Und bei Banjo-Kazooie, man hört den Soundtrack und so, ja, der passt zu 100% auf diese Welt.
Ja, absolut. Und teilweise wurde der noch in der Welt modifiziert. Also beispielsweise ganz am Anfang da draußen auf dem schönen Hügel, juppiduppi, schön fröhliche Musik. Und wenn man dann ins Wasser springt, dann ändert die Musik ihren Charakter. Das bekommt dann sowas Aquatisches. Ist irgendwo noch der gleiche Song oder noch das gleiche Stück, aber hat so ein Wasserflair und das kommt echt gut.
Und sobald man über die Brücke geht Richtung Grundhildas Reich, wechselt es quasi dynamisch in die düstere Grundhilda-Musik. Die hat ja ihr Thema. Also das ist das Grundhildas Reich-Ding, das wird in abgewandelter Form verwendet für sie eigentlich immer.
Finde ich echt cool, sowas. Jetzt haben wir das Spiel wohl zu Recht in den hohen, wenn nicht höchsten Tönen gelobt. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sein, es gibt schon so 2-3 Dinge, die nicht so ganz toll waren. Teilweise haben wir es schon kurz angeschnitten. Hier will ich denen aber noch ein bisschen mehr Raum geben. Bühne frei für Kritik. Was hat euch denn bitteschön nicht gefallen an Banjo-Kazooie?
Es gibt so den einen oder anderen Level, der an manchen Stelle, gerade wenn ich so zurückdenke, ich damals irgendwie als 10-jähriger Pimpfling das gespielt habe, die da schon richtig, richtig schwer sind. Also der Maschinenraum in Rusty Bucket Bay ist so ein Beispiel. Gerade wenn man halt auf die 100 Noten aus war, hat man da oft den Controller in die Ecke geschmissen. Und das andere, was mich wahnsinnig gemacht hat, war das Puzzleteil in Bubble Club Swamp.
Mit dem Schalter und den 10 Sekunden.
Genau, weil da ist mich, im ganzen Spiel funktioniert die Kamera absolut genial. Man muss sich eigentlich nie großartig über die Kamera Gedanken machen. Sie funktioniert einfach. Bis auf bei diesem Puzzleteil. Da funktioniert sie nicht.
Ja, das ist eben deswegen so, weil bei Banjo-Kazooie ist die Kamera so konzipiert, dass man sie selten manuell verändern muss. Sie ist eigentlich auf automatisch ausgelegt. Während bei Mario 64 da wird eigentlich stark erwartet, dass man sie ab und zu ändert mit den C-Buttons. Also da wird einem auch am Anfang des Spiels so ein, quasi trifft man Lakitu und der sagt einem dann, dass man die Kamera verändern kann. Und wenn man Mario 64 quasi spielen würde, ohne die C-Knöpfe anzufassen, dann, ja, dann wird man sich auch viel mehr über die Kamera aufregen. Und bei einem Spiel wie Banjo-Kazooie, das ausgelegt ist auf eine automatische Kamera, fällt es extrem auf, wenn es mal einen einzigen Ort gibt, wo sie schlecht ist.
Das ist ja auch der einzige Ort, wo es halt wirklich schlecht ist. Überall anders funktioniert die Kamera wunderbar. Es ist nur halt dieses eine Puzzleteil, weil er mitten, während man halt auf diesem extrem schmalen Steg ist, wo man eh fast ständig runterfällt, switcht halt die Kamera um 180 Grad. Und das kann einen wahnsinnig machen, weil sonst, was man sonst mit der Kamera macht, ist mal rein oder mal rauszoomen. Aber das war's auch. Und selbst das macht man sehr, sehr selten.
Ja, das stimmt. Also dieser Kritikpunkt war jetzt am Ende dann auch schon fast wieder ein Lob. Ich habe noch ein Minispiel in Erinnerung. Das macht man als Krokodil. Wir haben es noch nicht erwähnt. Man kann in gewissen Leveln sich verwandeln lassen in diverse Dinge oder Viecher. Und das ermöglicht einem dann was Neues im spezifischen Level, was man zuvor nicht konnte. Gut. Und da gibt es ein Minispiel, wo man bestimmte, was sind es, glaube ich, Würmer fressen muss und hofft noch auf Zeit und so weiter. Und das war dann gegen Ende echt nervig. Da habe ich auch sehr, sehr lang dran gesessen, das weiß ich noch.
Ja, etwas, was ich sagen würde, ist, dass ja, es im Banjo ist es nicht besonders unterhaltsam, Unterwasseraufgaben zu lösen, also Objekte unter Wasser einzusammeln. Ich habe keinen grundsätzlichen Hass gegen Wasserlevels, aber die Art, wie man im Banjo-Kazooie unter Wasser steuert, macht es etwas schwierig, weil entweder ist man extrem langsam unterwegs und präzise, aber dann reicht die Luft nie, oder man ist schnell unterwegs mit den Flügeln von Kazooie, wenn man so vor sich voranstößt, und damit ist man aber unpräzise.
Oh ja,
darum kann es etwas frustrierend sein unter Wasser.
Ja, absolut. Und dann denkt man, ach, es geht auf Zeit quasi, weil die Luft geht mir aus, jetzt muss ich Gas geben und dann, oh nein, vorbei oder oh nein, da ecke ich irgendwo an und oh.
Da fand ich aber die Unterwassersteuerung von Mario 64 wesentlich schlimmer als die von Banjo, persönlich.
Ja, im Banjo hat man ja immerhin mal noch so zwei Modi, präzis oder schnell. Das ist immerhin schon mal was, womit man dann arbeiten kann. Ich würde meinen, damit machen wir das Kapitel Banjo-Kazooie vorerst mal zu. Wer sich jetzt denkt, ach ja, das war echt ein cooles Spiel, ich habe es gemocht, oder noch schlimmer, oh nee, das habe ich noch nie gespielt, ja, dann wird es jetzt Zeit, das mal nachzuholen. Es gibt verschiedene Wege, wie man das heute machen kann. Einer natürlich, klar, grabt den N64 aus und bekommt den irgendwie vielleicht noch angeschlossen und spielt das dann da. Wenn das nicht geht, gibt's aber heute nebst einer so halb funktionierenden Emulation noch einen anderen guten Weg, und zwar Xbox, kurioserweise. Auf der 360 gibt es als Live-Arcade-Spiel, oder was ich empfehlen würde, für die Xbox One gibt es eine Rare Replay Collection, und da ist Banjo-Kazooie auch drin.
Genau, was man da aber beachten muss, es gibt bei der Xbox-Variante von Banjo-Kazooie eine kleine Änderung, nämlich man muss die Noten nur noch einmal sammeln, was das Spiel enorm vereinfacht. Gerade in so Leveln wie Click Clock Wood oder Rusty Bucket Bay kann man an manchen Stellen bewusst sterben, weil ich habe die Noten ja und die bleiben bestehen. Im Originalspiel muss man immer wieder von vorne anfangen. Da muss man halt nicht mehr von vorne anfangen, was halt an manchen Stellen ja doch ein gutes Stückchen erleichtert.
Ich springe jetzt einfach mal ins Feuer und sage, ich halte das für eine gute Änderung, wenn man denkt, was man sich ja heutzutage so von Spielen gewohnt ist. Die Hardcore-Fans, die werden jetzt sagen, oh nee, jetzt ist es nur noch für Noobs und jetzt ist es nicht mehr das Gleiche. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Es ist ein bisschen an den Nachfolger angelehnt. Also Im Nachfolger Banjo-Tooie war es ja ähnlich und von dem ist es jetzt nicht die extrem große Umstellung, aber es ist halt so eine Kleinigkeit, die man kurz erwähnen sollte. Noch eine andere Geschichte von Banjo-Kazooie, um die sich jahrelang Mythen gerankt haben, ist Stop and Swap.
Eigentlich der Link zwischen Banjo-Kazooie und das von dir eben erwähnte Banjo-Tooie, ein sehr, sehr krutes Feature, das es dann gar nicht so richtig geschafft hat.
Wenn man alle Puzzleteile geholt hat und die Credits anschaut von Banjo-Kazooie, dann erzählt Bottles da sowas von Features für das nächste Spiel. Und dass man da Sachen finden kann im Banjo-Kazooie, wenn man das Sequel hat. Und da zeigt er einem dann so Videos, wie man im Banjo-Kazooie diverse farbige Eier einsammelt und einen ominösen Eisschlüssel. Und in diesem Eislevel im Freezy Peak kann man sogar hingehen und sieht an dieser Stelle, ja, da hat es wirklich einen Eisschlüssel.
Aber Andy, jetzt hatte ich Banjo-Tooie und Banjo-Kazooie und jetzt musst du mir aber noch erklären, ja, wie bitteschön schalte ich denn das frei?
Nun war da gedacht, dass man, wenn man Banjo-Tooie hat und das spielt, kann man im laufenden Betrieb die Module wechseln und dann kann man diese Sachen freischalten im Banjo-Kazooie durch das, was man Stop and Swap nennt. Also eben anhalten und austauschen quasi. Weil im Arbeitsspeicher der Konsole bleibt die Information lange genug drin, dass man Zeit hat, die Module zu wechseln. Aber Nintendo hat das eben nicht gerne. Die hatten Angst vor Klagen von Leuten, dass die Konsole kaputt gegangen ist und so. Und da Nintendo, ja, legendär ist, wie fest Angst vor Klagen sie haben, haben die dann verboten, dass man das macht an Rare und haben sogar aktiv implementiert, dass in den nächsten Revisionen der Konsole der Speicher aus dem RAM sofort gelöscht wird, wenn man das Modul rausnimmt.
So wurde das Ganze dann gar nie möglich. Ich fand es ja eigentlich schon kurios, dass man mit dem neueren Spiel im alten Dinge freischalten kann. Normalerweise machen sie es doch immer umgekehrt, dass man mit Erfolgen aus dem alten Spiel was im neueren freischalten kann.
Es war ja eigentlich noch kurioser. Man hat mit dem neuen Spiel im alten Spiel was freigeschaltet, was man dann im alten Spiel einsammeln konnte, damit man es im neuen Spiel wieder benutzen kann.
Ja, und dann geht es ja noch weiter, dass jahrelang gar nie mehr bekannt war als das, dass das eben ein Feature war, das aber nicht implementiert werden konnte. Erst nach dem Release hat man durch Memory Hacking dann herausgefunden, dass die Items effektiv existieren in Banjo-Kazooie. Und es gibt Ingame-Cheats, die man dort eingeben kann, damit man sie sammeln kann. Und die sind dann tatsächlich im Inventar, aber sie haben keine Funktion. Sie sind einfach im Pausenmenü zu sehen und man kann sie nie wieder entfernen, außer man entfernt die Batterie der Cartridge.
Also nicht mal ein neuer Spielstand hilft hier?
Nein, sie bleiben. Viele, viele Jahre später hat eine sehr bekannte Glitch-Hunterin es effektiv geschafft, zwei dieser Items ohne Cheats zu holen, einfach nur durch Glitches. Und es gibt Videos davon auf YouTube, wie sie das macht. Die können wir hier ja verlinken.
Genau, ich werde das in die Shownotes packen. Ich sag's nochmal kurz, gametalk.fm/banjo-kazooie. Und an diesem Punkt würde ich doch sagen, nehmen wir diese wunderbare Überleitung, um jetzt noch ganz, ganz kurz auf das erwähnte Banjo-Tooie einzugehen und dann auch noch ein paar andere kleinere Banjo-Spiele. Banjo-Tooie ist dann im April 2001 hier in Europa erschienen, auch wieder für das N64. Da einfach ganz kurz mal die Story.
Das Spiel beginnt eigentlich erstmal zu sagen, ja, so es sind 3 Jahre seit Banjo-Kazooie vergangen. Also vierte Wand existiert schon direkt mal im Intro nicht. Und am Ende von Banjo-Kazooie ist halt Gruntilda aus ihrem Turm geschmissen worden und unter einem Stein begraben worden. Und ihre Schwestern Mingella und Blobelda wollen sie jetzt halt befreien. Und nachdem sie halt diesen Stein gehoben haben, hat man gesehen, Gruntilda, die dann da der Kürze halber noch Grunti genannt wird, ist inzwischen halt nur noch ein Skelett und soll halt einen neuen Körper erhalten. Und das funktioniert halt so, dass ihre Schwestern halt eine Maschine gebaut haben, wo man halt Lebensenergie mit rauben kann Und wenn der Tank dann voll ist, dann soll Grundhilde einen neuen Körper bekommen. Und am Anfang, damit halt diesem bösen Plan niemand in die Quere kommt, jagt Grundhilde halt einen Fluch auf das Haus von Benjo. Und es kommen halt alle noch rechtzeitig raus, bis auf Bottles, der Maulwurf aus dem ersten Spiel, der sagt, oh, ihr verarscht mich wieder, ich bleib hier sitzen. Und ja, dann ist er tot. Kommt halt so rausgewerkelt, rausgetorkelt, kippt dann um und dann schwebt er als Geist über sich selber. Und die Story ist halt, sie ziehen los und verfolgen Grundhilde, um Bottles zu rächen und ihn letztendlich wiederzubeleben.
Und Tutti ist nicht zu sehen und überhaupt nie mehr in der gesamten Banjo-Serie, ohne Kommentar.
Das zur Story. Gameplay-mäßig können wir fast verweisen auf Banjo-Kazooie. Es sei gesagt, und das finde ich noch cool, man hat noch all die Moves aus dem Vorgänger. Das finde ich sehr schön, weil oft wird ja so ein blöder Plot-Twist herangezogen, um irgendwie einzuführen, ja, du hast jetzt deine Powers verloren und musst von Null beginnen. Das hasse ich jedes Mal. Hier wird das nicht so gemacht.
Samus lässt grüßen.
Man hat noch alle Moves, aber man bekommt neue obendrauf.
Und zwar haufenweise Moves. Also man kriegt alle möglichen Schuhe, mit denen man irgendwie springen kann oder irgendwie Wände hochlaufen kann.
Man kann Banjo und Kazooie trennen und die haben dann separate Moves.
Genau, und es gibt auch 5 verschiedene Eierarten. Also es gibt dann die normalen blauen Eier, es gibt Feuereier, es gibt Granateneier, es gibt Eiseier und es gibt so ja so Zeitbombeneier, wo man, wenn man die abschießt, so einen kleinen mechanischen Vogel steuert, den man dann irgendwann in die Luft jagen kann. Viele, viele neue Moves, die das Spiel an manchen Stellen irrsinnig komplex machen.
Das Spiel ist ja komplexer, es ist nicht mehr so ein reines Jump'n'Run, mehr Genre-Mix, hat ausgeprägt mehr Bossfights und einen deutlich schwärzeren Humor.
Und irrsinnig viele Minispiele.
Ja, und die Grafik zeigt ja nur schon irgendwie die veränderte Stimmung des Spiels. Sie ist nicht mehr so ganz so bunt und glänzend, sondern sie ist irgendwie... wie sagt man dem, blasser?
Entsättigter, okay.
Und die sind irgendwie die Interface-Symbole sind kleiner. Gleichzeitig ist das eines dieser Spiele, das relativ gegen Ende des N64 rauskam und die Hardware komplett ausreizt.
Und teilweise auch überreizt. Also wenn man sich speziell den finalen Bossfight anguckt, der halt an manchen Stellen laggt ohne Ende, da hat man halt gemerkt, okay, man hat die Konsole sehr, sehr stark ausgereizt und beim Endkampf hat man sie dann ein wenig überfordert an der einen oder anderen Stelle.
Ich würde mal sagen, so viel zu Banjo-Tooie. Stattdessen noch 1-2 Worte zu ein paar anderen Nachfolgern. Die Franchise wurde danach nicht einfach begraben. Es ging noch ein bisschen weiter. Ganz kurz noch Banjo-Kazooie, Grunty's Revenge, ist ein GBA-Spiel, erschienen im Oktober 2003. Worum geht's da? Ich fand das irgendwie noch lustig, weil es so total abgedreht war. Ich habe es mal kurz gespielt als Vorbereitung für diesen Game Talk hier. Zeitlich spielt es zwischen Kazooie und Tooie. Der Geist von Grunty wird da aus dem Stein herausgezogen und in Mecha-Grunty hineintransferiert. Man hat da also eine Mecha-Hexe. Und weil das noch nicht abgedreht genug war, hat die Mecha-Grunty dann Kazooie entführt. Und zwar in die Vergangenheit. Und wir spielen jetzt Banjo, also nur Banjo, und reisen mit ihm auch in die Vergangenheit und wollen da Kazooie retten. Ja, gameplaymäßig ist es von der Idee her angelehnt an die N64-Teile, funktioniert natürlich ein bisschen anders, wegen kein 3D, andere Steuerung, aber dass ihr euch etwa vorstellen könnt, wie das da so war. Hat das von euch überhaupt wer gespielt?
Ich hab's gespielt. Aber irgendwie nicht so ein Spiel, das mir wahnsinnig in Erinnerung blieb. Vielleicht ist auch, weil der Game Boy Advance etwas seine Limitierungen hat für so etwas wie Banjo.
Ich habe es mangels einem Game Boy Advance nie gespielt. Also ich bin nach dem Game Boy Color bin ich aus den Game Boys ausgestiegen und habe auch nie Nintendo DS besessen. Dementsprechend habe ich die Game Boy Advance-Spiele nicht gespielt.
Das ist definitiv nicht schlecht.
Nicht gespielt hast du entsprechend auch Banjo Pilot, weil das kam nämlich auch für den GBA im Februar 2005. Das ist sehr schnell erklärt. Es war ein Funracer, wie man es klassischerweise von Mario Kart kennt. Aber man hat in Flugzeugen die Rennen absolviert. Also da angelehnt an Diddy Kong Racing, aber leider nur in Flugzeugen. Es gab also keine von diesen Hovercrafts und keine Autos. Ja, es war lustig, aber ja, es hat dann sehr schnell mal den Reiz verloren.
Du hast an der Stelle gerade Diddy Kong Racing erwähnt. Banjo Pilot sollte ursprünglich ein Nachfolger zu Diddy Kong Racing werden und Diddy Kong Pilot heißen.
Ah, echt? Das wusste ich gar nicht. Ah, cool.
Dann ist jedoch Rare von Microsoft gekauft worden und dann durften sie halt die Donkey Kong-Rechte nicht mehr verwenden und deswegen hat man halt dann ein Banjo-Spiel draus gemacht.
Aber ich glaube, sie haben, nachdem Nintendo sie verkauft hat, haben sie generell exklusiv auf Konsolen für Microsoft entwickelt. Das heißt, sie hätten das Spiel auch ohne Donkey Kong nicht auf die Nintendo-Konsole bringen können. Aber Handheld haben sie weiterhin für Nintendo entwickelt.
Genau.
Ja, und mit Microsoft leiten wir jetzt auch schon perfekt über zum vorerst letzten Banjo-Kazooie-Franchise-Spiel, und zwar Nuts and Bolts, erschienen für die 360 dann ein paar Jahre später im November 2008. Das habe ich mir auch kurz angetan. Das sagt auch schon sehr gut, was ich davon halte. Ja, Marcel, du hast ausführlicher gespielt als ich.
Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, oder wie es auf Deutsch heißt, Schraube locker, war damals das Spiel, was mich dazu gebracht hat, eine Xbox 360 zu kaufen, weil ich dachte, hey, geil, neues Banjo-Spiel muss ich haben.
Hat sich ja gelohnt.
Hab mich im Vorfeld nicht so nicht drüber informiert.
Ist vielen passiert.
Also es ist auf dem Papier, ist es noch ein Jump'n'Run, wenn man es einsortieren würde, aber es hat halt mit dem klassischen Banjo eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Weil im Wesentlichen, man baut halt Fahrzeuge, mit denen man dann halt Sachen einsammelt und sich durch Welten bewegt und ab und an auch mal irgendwo ein bisschen rumhüpft. Aber im Wesentlichen, man fährt halt mit diesen Fahrzeugen rum und ja, es hat halt so sämtlichen Charme eigentlich der Banjo-Kazooie-Reihe halt verloren. Weil es hat so wirklich gar nichts damit zu tun.
Es hätte geholfen, wenn es ein Jump'n'Run gewesen wäre.
Ja.
Oder wenn sie unbedingt so ein komisches Racing-Game-Hybrid machen wollten, hätten sie einfach eine neue Franchise machen können. Dann hätten die Leute es vielleicht besser gefunden.
Ja, Banjo Racing.
Ja, dann hätte sie es aber wahrscheinlich schlechter verkauft.
Dann hätten die Leute sich nicht 360s gekauft dafür.
Viele Leute haben es ja gekauft, weil sie eigentlich wieder ein Jump'n'Run erwartet haben und entsprechend waren sie dann natürlich am Ende total enttäuscht. Ging mir auch so.
Und übrigens, Gruntilda ist in dem Spiel nur noch ein Kopf. Um mal so einen Running Gag der Serie aufzugreifen.
Am Ende von Banjo-Tooie ist halt nur noch ihr Kopf übrig. Sie kündigt da noch groß an, ja, ich werde zurück sein in Banjo 3. Was wohl mal angedacht war, irgendwie auf dem GameCube dann zu erscheinen. Und dann kam halt der Kauf von Microsoft dazwischen.
Ja, also, aber Nintendo wollte die ja verkaufen, daher.
Total unverständlich eigentlich aus heutiger Sicht.
Aber Banjo 3 werden wir jetzt ja tatsächlich sogar sehen. Es heißt anders, aber es ist praktisch Banjo 3, um die Überleitung zu machen.
Ja, du hast absolut recht. Hier ist es wohl angebracht, einen Blick zu werfen auf das heutige Rare, einmal auf das offizielle und einmal auf das richtige, um das jetzt mal so zu formulieren. Wir haben es ja jetzt schon gehört. Rare mit dem Verkauf an Microsoft ging es da offen gesagt bachab. Die waren dann am Anfang mal verdammt, da irgendwelche Avatare zu machen. Mittlerweile dürfen sie ein Sea of Thieves machen. Das könnte möglicherweise gut werden, wir wissen es noch nicht. Entsprechend will ich da keine Kiste aufmachen. Aber man kann sicher sagen, dass Rare, das heute noch existiert hat, mit dem super tollen Rare, das wir noch aus der N64-Zeit kennen, nichts mehr zu tun. Aber es gibt da Licht am Ende des Tunnels. Viele der guten alten Rare-Veteranen haben sich unter einer neuen Flagge formiert, die nennt sich Playtonic Games. Und da sind echt wichtige Leute dabei, auch noch aus der Banjo-Kazooie-Zeit. Also wir haben da beispielsweise den Designer Greg Miles oder Programmierer Chris Sutherland, die sind da wieder dabei. Musik gibt's auch wieder von Grant Kirkhope. Also mehr Nostalgie, Banjo-Kazooie-Dosis kann man nicht haben als in Yooka-Laylee.
Also ich glaube wirklich, bis zu den Details haben die darauf geachtet, dass es eigentlich Banjo-Kazooie ist.
Yooka-Laylee, ein Spiel, das erscheint übrigens sehr, sehr, sehr bald, schon am 11. April, soll voll in die Banjo-Kazooie-Kerbe gehen. Es ging aus einer Kickstarter-Kampagne hervor. Marcel, du hast es gebackt. Wie sind so deine Erwartungen ans Spiel?
Die Erwartungen ans Spiel sind halt so, ja, eigentlich ein Spiel, wie halt Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie halt waren. Und auch damals, als die Kickstarter-Kampagne 2015 gestartet wurde, war halt klar, so, wir wollen ein Spiel machen, das ist ein geistiger Nachfolger zu Banjo-Kazooie. Man hat halt so die Teamgröße am Anfang genauso gewählt, wie es zu Nintendo 64 Zeiten war. Ist auch nicht extrem viel größer geworden. Man hat den gleichen Grafikstil gewählt, nur halt mit heutigen Engines. Also man verwendet die Unity Engine, die kann natürlich einiges mehr als so Nintendo 64 damals. Und hat halt so genau in diese Kerbe geschlagen. Wir sind jetzt ja wirklich wenige Tage vorm Release. Es ist immer noch nicht so extrem viel bekannt, wie das Spiel letztendlich dann wirklich ist. Also es gibt Gameplay aus den ersten zwei Leveln oder aus den ersten drei Leveln. Aber ansonsten ist es noch eine große Überraschungskiste, die uns da am 11. April erwarten wird. Und da wird man dann halt sehen, wie nah es dran ist. Aber alle, die das Projekt auf Kickstarter damals gebackt haben oder das Spiel vorbestellt haben, haben die Yooka-Laylee Toybox bekommen. Das ist so ein Sandbox-Level, wo man halt mal die Gameplay-Mechaniken so ein bisschen ausprobieren kann. Und das geht schon sehr, 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 sehr nah an Banjo-Kazooie ran. Von dem her freue ich mich auf den 11. April und dann schauen wir halt mal, was es denn wird. Also es ist ein Spiel, was jetzt nicht zu teuer ist. Also in Deutschland kostet es 39,99. In der Schweiz sind es wie viel?
49 Schweizer Franken für die Konsolenversion. Also auch im Vergleich günstiger als ein anderes Konsolenspiel.
Genau, wo wir inzwischen bei oftmals 69 € sind pro Spiel in Deutschland. So.
Ja, ich habe das auch so empfunden. Von Leuten, die es schon gespielt haben, hört man durchwegs positives Feedback. Es soll also absolut diese Nostalgieschiene bedienen, die wir ja eigentlich auch alle gewollt haben. Mehr kann und will ich hier, glaube ich, auch gar nicht sagen. Eventuell machen wir dazu am besten einen eigenen Game Talk dann irgendwann Ende April.
Hört sich gut an.
Bis dahin bleibe ich gespannt. Andy, du wirst es wahrscheinlich auch spielen.
Ganz sicher, aber ich hab bewusst nicht irgendwie zu viel angeschaut davon. Ich möchte es dann selbst wissen.
Okay, cool. Ja, stattdessen würde ich jetzt so langsam Richtung Ende blicken und noch ein kurzes Fazit hier machen wollen. Noch so eine kurze Runde. Fazit, wieder zurück zu Banjo-Kazooie. Wird es seinem Ruf gerecht, ist es effektiv eines der besten Rare-Spiele, vielleicht sogar N64-Spiele, vielleicht sogar Jump'n'Runs, das es heute gibt.
Wenn man sich entweder für die Konsole oder für das Genre interessiert, definitiv ein Spiel, was man gespielt haben muss. Es ist definitiv eins der besten Jump'n'Runs und eins der besten Spiele. Es gibt ja noch andere, also Donkey Kong 64 wird ja auch allgemein als sehr, 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 sehr gut bewertet. Kann ich persönlich nichts zu sagen, weil ich habe es nie gespielt. Aber Banjo-Kazooie ist, finde ich, um Längen besser als Super Mario 64 und hat er halt auch heute immer noch. Wie gesagt, man kann es 10, 20 Mal durchspielen, es macht halt immer noch Spaß.
Und heute macht es eigentlich gerade nochmal Spaß, das durchzuspielen, weil man es heute auf eine andere Art genießt als früher als Kind, weil man heute noch andere Facetten sieht, die man vielleicht früher noch nicht realisiert hat. Also gerade so Stichwort Humor, wir haben es ja angesprochen vorher.
Und ich sage nur, dass ich es bis heute für den besten 3D-Plattformer halte, den es gibt.
Starke Worte. ich würde mich euch beiden anschließen. Ich bin ja nicht der größte Plattformer-Spieler und Fan, aber sogar ich habe das seinerzeit sehr gemocht. Die Verliebtheit, der Artstyle, das Polishing, wie man das heute auf Neudeutsch sagt, echt, echt gut. Also, eine ganz klare Empfehlung, kaum Kritikpunkte, man merkt es an unserem kleinen Kritikkapitel, das waren ja auch dann irgendwie, da war ja auch jeder zweite Kritikpunkt irgendwie dann doch wieder Lob, je nachdem wie man es sieht. Also, Podcast beenden und Banjo-Kazooie spielen.
Zum Glück ist jedes Wetter Gamer-Wetter.
Ja, zum Schluss jetzt hier, bevor ich euch da draußen an Banjo-Kazooie verliere, noch zwei, drei übliche Infos. Zuerst einmal gametalk.fm, da gibt es nicht nur mehr Podcasts, da gibt es auch mehr Infos zum Podcast. Wenn du Rückmeldungen hast, Feedback, Kommentare, schau mal rein, gametalk.fm/kontakt, da wird dir geholfen. Jetzt bleibt mir noch, mich bei meinen tollen Gästen hier zu bedanken. Vielen, vielen Dank, Andy, vielen, vielen Dank, Marcel.
Ich bin gern dabei gewesen.
Vielleicht in der Konstellation dann ja wieder irgendwann zu Ukulele. Bis dahin bedanke ich mich auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Hoffentlich schaltest du beim nächsten Game Talk auch wieder ein. Ich würde mich freuen. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.